Liebe Gemeinde, schlag gerne mit mir auf Gottes Wort zum Buch Prediger. Wir wollen heute fortfahren in der Auslegung dieses Buches. Und gemeinsam wollen wir die Verse 12 bis 18 betrachten. Prediger Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem, und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle Taten gesehen, die unter der Sonne geschehen, und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, siehe, ich habe Weisheit vergrößert und vermehrt über alle hinaus, die vor mir über Jerusalem waren. Und mein Herz hat Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesehen. Und ich habe mein Herz darauf gerichtet, Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen. Ich habe erkannt, dass auch das ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruß, und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Amen. Amen. Nachdem Salomo uns in den Versen 1 bis 11 in dem ersten Kapitel aufgezeigt hat, dass er der Autor dieses Briefes ist, dass er der Autor dieses Buches ist, und nachdem wir eine Grundlage gelegt haben und verstanden haben, worauf wir eingehen will im gesamten Buch, beginnt nun ab Vers 12 der autobiografische Bericht von Salomo. Salomo beginnt nun autobiografisch aufzuzeigen, dass wirklich das gesamte Leben ein Haschen nach Wind ist, dass das gesamte Leben Eitelkeit ist. Er versucht nun anhand seines Lebens und der Dinge, die er erlebt hat in seinem Leben, das zu belegen, was er in Vers 3 gesagt und gezeigt hat. Denn in Vers 3 des ersten Kapitels sagt Salomo, welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Anders gefragt, sagt Salomo hier, was habe ich am Ende meines Lebens von all dem, womit ich mich auf dieser Erde abplage? Und er hat uns aufgezeigt, dass er nichts mitnehmen kann in den Tod, dass er nichts von all seiner Mühe hat. Und dann zeigt er uns ab Vers 4 bis Vers 11 anhand der Schöpfung und anhand der Geschichte der Menschheit, dass wirklich alles auf dieser Erde, die gesamte Schöpfung und das Leben des Menschen ein nie aufhörender Zyklus ist der Sinnlosigkeit. Eine Generation stirbt und die andere kommt, aber die Erde bleibt bestehen. Wasser, Wind und die Dinge, die Elemente auf dieser Erde, sie kommen und gehen. Scheinbar ist da irgendwie eine Veränderung da, aber doch auch irgendwo nicht. Auch diese Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Aber auch der Mensch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, hat er aufgezeigt. Die Geschichte wiederholt sich und wir denken nicht mal mehr an die Menschen, die vor uns waren. Es gibt nicht mal mehr eine Erinnerung an die Menschen, die vor uns waren. Also wirklich, die These, die er in Vers 3 aufgestellt hat, belegt er, das Leben ist sinnlos. Und nun beginnt er ab Vers 12 einen autobiografischen Bericht und zeigt auf, was er alles versucht hat in seinem Leben zu erreichen, um diese Sinnlosigkeit zu erfüllen, um Sinn auf dieser Erde zu finden. Und Salomo dachte sich, vielleicht gibt es ja Sinn und Erfüllung in Bildung. Vielleicht erfahre ich wirklich Sinn, vielleicht hat Gott uns geschaffen deshalb, weise zu werden, sich fortzubilden, klug zu sein auf dieser Erde, und dann habe ich es geschafft. Und so zeigt uns Salomo nun in diesen Versen, die wir heute gelesen und die wir betrachten wollen, auf, dass er genau darin versucht hat, Erfüllung zu finden. Weise zu werden, Dinge zu erforschen, sich fortzubilden. Aber was ist das Resultat? Findet er darin wirklich Sinn? Findet er darin wirklich Erfüllung? Ist darin der Sinn des Lebens zu finden? Schaut, er zeigt in Vers 13 auf und sagt dort, ich habe mein Herz darauf gerichtet, alles mit Weisheit zu erforschen. Dann in Vers 13 sagt er, und siehe, ich habe Weisheit vergrößert. Also er will hier wirklich aufzeigen, er hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, klug zu sein, sich fortzubilden. Salomo berichtet in unserem Text davon, wie er Nachforschungen betrieben hat, wie er Wissenschaft betrieben hat, wie er sich beständig fortgebildet hat. Mit anderen Worten, er hat die Bildung, zum Objekt seines Begehrens gemacht. In der Hoffnung darin, vielleicht den Sinn des Lebens und wahres Glück zu finden. Doch auch hier klammerte Salomo Gott aus seinem Vorhaben aus, weshalb er am Ende leer zurückgeblieben ist. Nun, liebe Gemeinde, diese Bestrebung, in der Bildung oder in Weisheit den Sinn des Lebens und Glück zu finden, durchzieht die ganze Menschheit bis in die Gegenwart. Vor allem die Griechen waren bekannt für ihre Liebe zur Weisheit. Das Wort Philosoph oder Philosophie bedeutet ja auch übersetzt Liebe zur Weisheit. Und so suchten die griechischen Philosophen, wie zum Beispiel Sokrates oder Plato und all die anderen bekannten Philosophen, darin Erfüllung, all die Dinge auf dieser Erde und auch den Sinn des Lebens zu erforschen, weise, klug zu werden und den Sinn ihrer Existenz zu suchen, darin klug zu sein und klug zu werden. Doch leider versuchten die meisten dieser Philosophen, die Fragen dieses Lebens getrennt von Gott zu beantworten und konnten deshalb auch in ihrer Liebe zur Weisheit keine Erfüllung und kein Glück finden. Aber auch heute, Geschwister, gibt es noch unzählige Wissenschaftler, Forscher, Biologen, die versuchen durch ihr Wissen Antworten auf die Fragen dieses Lebens zu finden. Aber auch sie klammern, die meisten von ihnen, Gott aus ihren Forschungen aus, weshalb sie am Ende ihrer Forschungen wiederum leer zurückbleiben und es ist nur ein Haschen nach Wind. Aber wie ist es mit dir und mir? Auch wir gingen oder gehen in die Schule, um uns Wissen anzueignen. Einige von uns sind in einer Aus- oder auch in einer Fortbildung, um sich Wissen anzueignen. Wieder andere von uns sind Lehrer oder Ausbilder und häufen sich Wissen an, um dieses Wissen wiederum an andere weiterzugeben, damit sie wiederum an Wissen zunehmen. Wieder andere von uns lieben es, Wissenschaft zu betreiben und einfach autodidaktisch, also das heißt für sich selber zu Hause Dinge zu lesen, Dinge zu hören, Podcasts zu hören und einfach weiter Wissen sich anzuhäufen. Doch meine Frage lautet, wieso machen wir das? Wieso haben wir unsere zweite Tochter vor kurzem eingeschult? Wieso war ich in der Schule? Vieles von dem, was ich gelernt habe, brauche ich heute nicht. Wieso bildet ihr euch fort? Wieso versucht ihr weise zu sein? Ist es eigentlich der Mühe wert, all diese Dinge? Was ist deine Motivation bei all deinen Forschungen, bei deinen Fortbildungen? Suchst du darin Glück und Erfüllung? Welche Perspektive hast du bei deinen Forschungen und Fortbildungen? Klammerst du Gott aus oder klammerst du Gott ein? Lohnt es sich überhaupt, sich Wissen anzuhäufen, wenn wir sowieso irgendwann mal sterben und dieses Wissen auf dieser Erde zurückbleibt? Auf diese Fragen möchte uns Salomo in dem vorliegenden Text erneut eine ernüchternde Antwort geben, auf die wir gleich eingehen wollen. Und der Titel der heutigen Predigt lautet Bildung, Bindestrich, ist es der Mühe wert? Bildung, ist es der Mühe wert? Salomo schildert in unserem Text zwei Betrachtungen, zwei Beobachtungen seines Studiums, auf die ich näher eingehen will und die ich folgendermaßen betitelt habe. Beides beleuchtet eigentlich dasselbe, aber etwas unterschiedlich. Das erste, worauf ich eingehen will, ist der Nutzen der Forschung. Geht eher in die wissenschaftliche Richtung. Und das zweite ist der Nutzen der Fortbildung. Also, sich Wissen anzuhäufen. Lass uns nun zu den Füßen Salomos sitzen, zu diesem alten Mann, der als Prediger das Volk Gottes unterweisen will. Und von ihm lernen, was er in seinem Leben erlebt hat. Und er war der weiseste Mann auf dieser Erde. Und was er über Weisheit zu sagen hat, was er darüber zu sagen hat, sich fortzubilden. Lass uns auf ihn hören. Lass uns zum ersten Punkt kommen, zur ersten Betrachtung von Salomo, der Nutzen der Forschung. In Vers 12 heißt es, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Hier bekommen wir zunächst erneut einen biografischen Hinweis über den Autor, der Prediger, also derjenige, der uns in diesem Buch belehrt und unterweist, war König über Israel, heißt es hier. Und zwar war sein Hauptsitz in Jerusalem, von wo er aus er über ganz Israel regierte. Nun, außer David regierte nur noch sein Sohn Salomo in Jerusalem über ganz Israel. Aufgrund der Sünde und des Götzendienstes von Salomo musste sich das Königreich teilen in ein Süd- und Nordreich. Nach Salomo gab es keinen König mehr, der in Jerusalem über ganz Israel regierte. Und da der Autor in Vers 1 des ersten Kapitels sagt, Worte des Predigers des Sohnes Davids, kann es nicht David gewesen sein, sondern muss es Salomo gewesen sein, der dieses Buch geschrieben hat. Nun, als König in Jerusalem über ganz Israel hatte Salomo alle Möglichkeiten offen, um seine Forschungen zu betreiben. Er war König, er hatte alle finanziellen Mittel, er hatte alle anderen Mittel, die er benötigte, um seine tiefen Forschungen zu betreiben. Ihm stand alles offen, nichts war ihm verwehrt, er konnte jede Disziplin studieren, die er wollte. Und deshalb kann er dann auch weiter sagen, in Vers 13, und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. In der hebräischen Literatur stand und steht das Herz als das Zentrum des menschlichen Denkens, Wollens und Empfindens. Zudem heißt es hier, dass Salomo sein Herz darauf richtete. Und dieses Wort darauf richten beschreibt, wie man sich einer Sache zielgerichtet und vollständig hingibt. Also mit seinem ganzen Wesen. Er sagt, mein Herz, mein Denken, mein Willen, meine Empfindungen, ich habe alles in mir auf dieses eine Ziel gerichtet, was zu tun? Alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Unter dem Himmel ist ein Synonym für die Aussage, die wir bereits studiert haben, unter der Sonne. Das bedeutet, Gott auszuklammern aus seinem Weltbild, diese Erde und alles, was auf dieser Erde geschieht, ohne Gott zu betrachten. Salomo wollte also alle Aktivitäten, alle Vorgänge dieser Erde, alles, was auf dieser Erde geschieht, erforschen, und zwar ohne Gott dabei einzuklammern, sondern ihn auszuklammern. Das ist ein wichtiger Hinweis, um den Text und die Aussage von Salomo richtig zu verstehen und einzuordnen. Und hier heißt es, dass Salomo alles mit Weisheit erforschen und erkunden wollte. Also die Weisheit, mit der Salomo alle Dinge erforschen wollte, die war ihm von Gott selbst gegeben, liebe Geschwister. Denn es heißt in 1. Könige 5, Vers 9, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Das heißt, Salomo hat von Gott höchstpersönlich dem Schöpfer Weisheit gegeben, mehr als alle, die vor ihm waren. Und mit dieser gottgegebenen Weisheit versuchte er nun, die Vorgänge auf dieser Erde zu erforschen. Nun, das Wort Weisheit umfasst den Gedanken, die Fähigkeit zu besitzen, sein Wissen, seine Erfahrung und seine Erkenntnis so zu gebrauchen, dass man dadurch das Richtige erkennt und auch danach lebt. Weisheit ist nicht nur Wissen, sondern auch die Umsetzung dieses Wissens. Und diese Fähigkeit bekam Salomo von Gott. Gott war es, der Salomo Wissen gab, Gott war es, der Salomo Scharfsinn gab, Gott war es, der Salomo Erkenntnis gab, Gott war es, der Salomo erfüllt hat. Doch leider setzte Salomo diese von Gott gegebene Weisheit nicht zur Ehre Gottes ein. Salomos Ziel mit der gottgegebenen Weisheit war es nicht, Gott zu verherrlichen, sondern sein Ziel war es, Sinn und Erfüllung darin zu suchen. Nicht in dem Geber der Weisheit, sondern in dem Geschenk. Habt ihr gehört? Salomo suchte nicht Erfüllung in Gott, der ihm Weisheit gab, sondern in der Weisheit, die er von Gott bekommen hat. Darin suchte er Erfüllung. Das ist oft auch der Fall bei uns Menschen, oder nicht? Wir suchen eher unsere Erfüllung, unser Glück, unsere Zufriedenheit in den Gaben und nicht in dem Geber. Und deswegen bleiben wir leer. Deswegen finden wir keine Erfüllung in diesem Leben. Weil wir nicht in dem Geber, sondern in den Gaben unsere Erfüllung suchen. Nun heißt es hier, dass Salomo alle Dinge mit Weisheit erforschen wollte. Und dieses Wort erforschen beschreibt, wie man den Grund und die Wurzel einer Sache erforscht, also in die Tiefe geht. Und dann heißt es weiter, dass er alle Dinge mit Weisheit erkunden wollte, also erforschen und erkunden. Und dieses Wort erkunden beschreibt, wie man eine Sache von allen Seiten untersucht. Also Salomo wollte alle Dinge in ihrer Tiefe und in ihrer Breite erforschen. Also er wollte nichts auslassen. Er wollte die Sache, die er studiert hat, so gut wie es ging, studieren und erforschen. Kurz gesagt, Salomo hat Wissenschaft betrieben. Er hat Wissenschaft betrieben. Und Salomo war kein desinteressierter Schüler, wie ich es damals war, was mir jetzt nicht zugute kommt in meinem Griechischstudium. Er war hingegeben. Er hat sich der Sache völlig hingegeben. Er war voller Eifer. Er war in unseren Worten ein Streber. Er hat sich hingesetzt und hat angefangen zu buckeln und zu studieren. Die ganze Zeit. Er hat versucht, Mathematik, Physik, Biologie und alle anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die es unter dem Himmel gibt, zu erforschen in ihrer Breite und Tiefe. Und dies tat er mit großem Erfolg. Schaut, was in 1. Könige 5, die Verse 10 und 13 bis 14 über Salomo gesagt wird. 1. Könige 5, Vers 10 und 13 bis 14. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er redete über die Bäume, von der Zeder, die auf den Libanon ist, bis zum Hyssop, der an der Mauer heraufwächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören und allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Habt ihr das gehört? Salomo war Biologe, er war Astrologe, er war Psychologe, er hat alles studiert, alles erforscht und alle kamen zu ihm, um von ihm Weisheit zu bekommen. Doch schaut, wie Salomo selbst als ein alter Mann sein Forschen, seine Wissenschaft reflektiert und bezeichnet. Er sagt, eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Salomo sagt, dass das wissenschaftliche Forschen eine üble Beschäftigung ist und etwas, womit man sich abplagt. Das sind zwei sehr pessimistische Begriffe. Das Wort übel kann auch mit böse übersetzt werden und das Wort abplagen kann mit demütigen oder kasteien übersetzt werden. Somit sagt Salomo hier in gewisser Weise, meine wissenschaftlichen Betreibungen waren böse, sie waren übel, sie haben mich gedemütigt, ich habe mich abgeplagt mit diesen Beschäftigungen mein ganzes Leben. Habt ihr gelesen? Salomo sagt hier, dass Gott diese mühevolle Aufgabe allen Menschenkindern gegeben hat. Nicht nur er selbst. Er sagt, das ist eine üble Beschäftigung, die Gott allen Menschenkindern gegeben hat. Und das sehen wir zu allen Zeiten bis an den heutigen Tag. Die Menschen mühen sich ab, alles bis ins Kleinste auf dieser Erde zu erforschen. Sie erforschen die Tiefen der Meere und die Weiten des Universums. Sie erforschen die Tiere des Feldes und die Tiere der Meere. Sie erforschen die Pflanzen und Bäume dieses Planeten. Und auch der Mensch ist das Forschungsobjekt unserer Wissenschaft. Und wieso nennt Salomo diese Beschäftigung etwas Übles, etwas Mühevolles, wenn Gott es dem Menschen doch gegeben hat, es zu tun? Und es ist eine gute, eine noble Aufgabe, die Gott dem Menschen eigentlich gegeben hat. Denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26, als Gott den Menschen schuf, welche Aufgabe Gott dem Menschen gab. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Herrschen bedeutet unter anderem, die Dinge zu erforschen. Weiter lesen wir dann in 1. Mose 2, Vers 19, wie Adam diese Aufgabe wahrnahm. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Bedeutet, Adam schaute sich den Vogel an, Adam schaute sich jedes Tier an, das Gott ihm brachte. Er erforschte es und er benannte es. Es ist doch von Gott gegeben, noch vor dem Sündenfall. Wieso sagt Salomo nun, dass es eine üble Beschäftigung ist, die Gott den Menschenkindern gegeben hat? Und wir kommen wieder zu der Antwort, auf die wir immer wieder kommen. weil alles unter Hebel ist, unter einer Nichtigkeit, unter der Sünde unterworfen. Weil durch die Sünde Adams der Fluch auf diese Erde kam. Und nun muss der Mann im Schweiße seines Angesichts den Erdboden bebauen. Und ja, er muss auch im Schweiße seines Angesichts Studien betreiben in seinem Kopf. Es ist eine mühevolle Arbeit geworden. Egal, was wir auf dieser Erde tun, auch wenn es von Gott gegeben ist, es ist mühevoll. Es ist etwas, womit sich der Mensch abplagt. Und so müssen auch wir leider feststellen, dass die meisten Wissenschaftler in unseren Tagen alle Dinge auf dieser Erde erforschen, dass es ein Abplagen ist und dass sie keinen Sinn und keine Erfüllung darin finden, weil sie Gott aus ihren Forschungen ausklammern. Sie klammern einen intelligenten Schöpfer, einen Gott, der alles geschaffen hat, aus ihren Forschungen aus. Und eben deshalb kommen sie entweder zu falschen Ergebnissen, oder müssen ihre Ergebnisse immer wieder revidieren und erneuern. Oder wenn sie sogar zu richtigen Ergebnissen kommen, bleiben sie leer zurück. Weil die Wissenschaft, dass Gott aus ihrem Weltbild ausklammert, kommen sie zu solchen hirnrissigen und dummen Ergebnissen, dass diese Welt und das ganze Universum durch einen Urknall entstanden ist. Weil die Wissenschaft Gott aus ihrem Weltbild ausklammert, kommen sie zu diesen hirnrissigen und wahnsinnigen und dummen Ergebnissen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Weil die Wissenschaft Gott aus ihrem Weltbild ausklammert, sehen sie in dem Menschen nicht das Ebenbild Gottes, weshalb sie es zulassen, unzählige Menschen in unserem Land zu töten im Bauch ihrer Mutter. Weil die Wissenschaft Gott aus ihrem Weltbild ausklammert, sieht so draußen aus, wie es aussieht. Sehen wir, wie hoffnungslos und sinnlos alles Forschen auf dieser Welt ist, wenn man Gott ausklammert? Und deshalb kommt Salomo auch in Vers 14 zu dem folgenden Ergebnis. Ich habe alle Taten gesehen, die unter der Sonne geschehen, und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Mit allen Taten bedeutet, Salomo hat wirklich alles studiert. Er hat alles gesehen, aber unter der Sonne, heißt, er hat Gott ausgeklammert, er betont es hier nochmals. Und was war das Ergebnis? Er sagt, alles ist Eitelkeit, also Hebel. Ihr erinnert euch hoffentlich an dieses Wort Hebel. Das bedeutet Sinnlosigkeit oder auch Kürze des Lebens. Alles ist sinnlos, alles ist kurz auf dieser Erde. Und er fügt hier noch was hinzu, was wir immer wieder sehen werden in diesem Buch. Ein Haschen nach Wind. Ein Haschen nach Wind. So beschreibt er seine wissenschaftlichen Forschungen. Habt ihr schon mal jemanden beobachtet da draußen, der versucht hat, den Wind einzufangen? Ich bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es völlig verrückt aussieht. Völlig verrückt ist, den Wind versuchen einzufangen. Alles, was ich schaffe, wenn ich versuche, den Wind einzufangen, ist, meine Hände bleiben leer. Das ist das Bild, das Salomo auf seine lebenlangen Studien verwendet. Er sagt, mein ganzes Leben habe ich der Forschung gewidmet und was war es am Ende des Tages? Nichts, nichts, nichts habe ich in meinen Händen übrig. Nun, wieso ist es so? Salomo schließt diese erste Betrachtung in Vers 15 mit einem Spruch. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Das ist der Grund, wieso Salomo zu diesem Schluss kommt. Und er spricht hier von zwei Dingen, einmal von etwas, was krumm ist und einmal von etwas, das fehlt. Und ich denke, dass er hier zum einen die Welt meint, die Welt in ihrem gegenwärtigen, gefallenen, unter der Sünde verfluchten Zustand ist krumm, sie ist verkrümmt. Sie ist nicht mehr gerade und gut, wie Gott sie geschaffen hat, sondern sie steht unter der Sünde und somit ist sie verkrümmt worden. Dadurch ist auch der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen worden ist und der gut war, sehr gut, verkrümmt worden. Paulus selber beschreibt den Menschen in Philipper 2, Vers 5, als ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht, ein verkrümmtes Geschlecht. Und Salomo sagt hier, dass er in seinen Nachforschungen gesehen hat, dass in dieser Welt und in dem Menschen etwas Grundlegendes nicht stimmt, dass etwas Grundlegendes verkrümmt ist. Und er sagt, der Mensch ist weder intellektuell in der Lage, durch sein Wissen und durch seine Forschungen dieses Krumme in dieser Welt wieder gerade zu machen, noch kann der Mensch durch sein Wissen und geistliche Anstrengung das Böse und die Sünde im Menschen wieder gerade machen. All mein Forschen kann das, was auf dieser Welt krumm ist, nicht gerade machen. Und zudem kann der Mensch das, was fehlt, nicht zählen, sagt Salomo. Schaut, diese Welt ist wie ein Puzzle, in dem viele Puzzleteile fehlen. Und meine Frau puzzelt leidenschaftlich und es ist äußerst frustrierend, wenn Puzzleteile fehlen, wenn die Kinder die verschlampert haben oder was auch immer. Oder ich, muss mich nicht immer auf die Kinder schieben. Und es ist frustrierend für den Puzzler, wenn Puzzleteile fehlen. Du sitzt dort stundenlang und da fehlen Puzzleteile und du kannst sie nicht finden. Das Bild ergibt keinen Sinn. Und so ist die Welt. Die Welt ist wunderschön, aber es gibt so viele Fragen, so viele Dinge, die hier fehlen, die nicht beantwortet sind und die lassen dich frustriert zurück. Und Salomo sagt, all mein Forschen in all den Bereichen, die ich erforscht und erkundigt habe in meinem ganzen Leben, habe ich wesentliche Teile nicht gefunden und sie sind nicht da und du kannst sie auch nicht finden. Und sehen wir, Salomo kommt hier also zu dem Ergebnis am Ende, wenn meine Nachforschungen mir nur aufzeigen, wie kaputt diese Welt und der Mensch ist und wenn sie mir nur zeigen, dass ich eigentlich gar nichts weiß, dann ist es ein Haschen nach Wind und sinnlos. Sinnlos. Müssen wir Salomo hier nicht recht geben, wenn wir ehrlich sind? Wohin hat die Wissenschaft uns geführt? Hat die Wissenschaft uns Antworten auf die zentralsten Fragen des Lebens gegeben? Haben Biologen herausgefunden, wieso der Tod und der Fall dieser Schöpfung oder wieso diese Schöpfung so befallen ist von Tod? Haben sie es erforscht und haben sie eine Lösung gefunden, den Tod und den Verfall dieser Schöpfung aufzuheben? Hat die Wissenschaft dazu beigetragen, den Menschen moralisch gut zu machen? Haben Anthropologen, also Menschen, die den Menschen studieren, oder Psychologen es geschafft, den Menschen zu erforschen und Lösungen zu finden, wie der Mensch von seinen seelischen Krankheiten geheilt werden kann? Hat die Medizin ein Mittel entworfen, um das Böse im Menschen zu bekämpfen? Oder haben sie einen Weg geschaffen, den Tod zu überwinden? Gib mir eine Antwort. Hat die Medizin es geschafft, das Krumme gerade zu machen und das, was fehlt, Entschuldigung, die Wissenschaft, und das, was fehlt, zu finden? Nein, haben sie nicht. Egal, wie viel die Wissenschaft forscht, sie werden auf diese zentralen Fragen des Lebens keine Antworten finden. Und daher ist alles Forschen ohne Gott unter der Sonne wirklich ein Haschen nach Wind und damit Eitelkeit und sinnlos. Doch Achtung, bevor wir diesen Punkt abschließen, muss an dieser Stelle betont werden, dass weder Salomo noch ich hier nun behaupten, dass die wissenschaftliche Erkenntnis unnötig ist. Das ist nicht, was Salomo sagt, das ist nicht, was ich sage. Denn selbst durch ungläubige Wissenschaftler hat Gott den Menschen unglaublich viel Gutes getan. Wissenschaft ist von Gott gegeben und es ist wichtig und gut. Und deswegen stimme ich Johannes Calvin zu, der sagte, wenn es Gottes Wille ist, dass wir in solchen Bereichen, also in den wissenschaftlichen Bereichen, durch die Arbeit und den Dienst der Gottlosen unterstützt werden, dann sollten wir diese Unterstützung nutzen. Es ist gut, was die Wissenschaft tut, okay? Ich will die Wissenschaft nicht schlecht reden. Aber wenn die Wissenschaft Gott ausklammert und wenn Wissenschaftler in der Wissenschaft nach Sinn und Hoffnung suchen, so wie Salomo tat, dann bleiben sie leer zurück. Es ist etwas Persönliches. Dann bleiben sie leer zurück. Dann ist es ein Haschen nach Wind. Und so kommen wir zum Abschluss dieses ersten Punktes. Der Nutzen der Forschung, Bildung, ist es der Mühe wert? Nein, hör auf. Hör auf, dich fortzubilden, wenn du Gott ausklammerst aus deinem Leben. Das ist die Aussage von Salomo. Lass uns zur zweiten Betrachtung von Salomo kommen, in den Versen 16 bis 18, der Nutzen der Fortbildung, also des Wissens. Und hier, ähnlich wie in Vers 13, nennt Salomo in Vers 16 seine Aktivität etwas näher. Er sagt, ich sprach in meinem Herzen, und sagte, also so wie auch in Vers 13, sagte er, ich richtete mein Herz darauf, sagt er jetzt, ich sprach in meinem Herzen. Salomo führt uns hier also seine Gedankenwelt und seine Selbstgespräche vor Augen. Er sagt hier, ich sprach in meinem Herzen, das bedeutet, ich sprach mit mir selbst. Er denkt hier darüber nach, was er alles getan, was er erforscht, was er erkannt, was er erreicht hat. Und schaut, ich stelle mir hier einen alten Mann vor, der in seinem Lebensalter, 70 oder 80 Jahren, in seinem Wohnzimmer sitzt, auf seinem Sessel, neben dem offenen Kamin, und wie er dort sitzt und zu seinem Herzen spricht, wie er Selbstgespräche führt, wie er sich reflektiert, wie er auf sein Leben schaut und auf all seine Aktivitäten schaut, die er getan hat, die er erreicht hat. Und er sitzt dort, reflektiert und versucht, zu einem Ergebnis zu kommen. Und während er dort sitzt und nachdenkt, spricht er mit sich selbst und sagt, ich habe Weisheit vergrößert und vermehrt. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet, dass ich jeden klugen und weisen Mann mit meinem Wissen übertroffen habe, der vor mir über Jerusalem war, sagt er. Und dieses Wort über kann auch mit in übersetzt werden. Und das ist die bessere Übersetzung. Also er sagt, alle Menschen, die vor mir in Jerusalem gelebt haben, egal wie klug sie waren, egal wie viel sie erforscht haben, ich habe sie an Weisheit übertroffen, sagt er. Ich habe meinem Herzen keine Erkenntnis und keine Weisheit verwehrt. Egal zu welchem Thema, ich habe mir Wissen dazu angeeignet. Ja, mein Herz hat wirklich eine unermessliche Fülle an Weisheit gesehen. Ich weiß alles über Astrologie, ich weiß alles über Biologie, ich weiß alles über Physik und über Mathematik. Und ja, sogar Theologie habe ich studiert und ich habe viele Sprüche verfasst. Und ich könnte über Mathematik und über Jura und über sonstige Disziplinen Bücher schreiben. Wir haben bereits gelesen, dass die Weisheit Salomos so umfangreich war, dass sie in aller Welt bekannt war. Liebe Geschwister, würden wir über so einen Mann nicht sagen, der hat es geschafft? Der hat es geschafft, der hat seinen Doktor, der hat seinen Psychologe, der hat sein, was es auch immer alles für Auszeichnungen gibt, der hat sie erreicht. Er hat es geschafft. Ich meine, alle Welt kommt zu ihm. Alle Welt kommt zu diesem Mann, um von ihm zu lernen. Er hat es geschafft. Er ist bekannt über in der ganzen Welt. Er hat es wohl geschafft. Er hat ein erfülltes Leben gehabt, oder? Er hat den Sinn des Lebens gefunden. Was ist das Ergebnis von Salomo, von diesem alten Mann, der auf seinem Sessel sitzt, am Kamin und reflektiert und zu seinem Herzen spricht? Schaut, was er weiter sagt in Vers 17. Und ich habe mein Herz darauf gerichtet, Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen. Ich habe erkannt, dass auch das ein Haschen nach Wind ist. Salomo kommt zu demselben Ergebnis wie in seiner ersten Betrachtung. Er sagt, das ganze Wissen, meine ganze Erkenntnis, meine jahrelangen Nachforschungen und mein Ruhm auf der ganzen Erde haben mir genauso viel gebracht wie ein Haschen nach Wind. Wie ernüchternd, wie deprimierend muss es für diesen Mann gewesen sein, dort auf seinem Stuhl. Um am Ende seines Lebens zu sagen, alles, was ich getan habe, war genauso viel wert wie ein Haschen nach Wind. Wieso war das so? Nun, die Antwort darauf finden wir in dem Objekt seines Forschens. Schaut, was Salomo hier sagt, das ist sehr wichtig. Er sagt, und ich habe mein Herz darauf gerichtet, Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen. Siehst du, Salomo hat nicht Gott zum Objekt seines Forschens gemacht. Und er hat seine Weisheit auch nicht gebraucht, um die Schöpfung zu erforschen, um dadurch Gott und sein Wesen zu erkennen. Er hat sein Herz darauf gerichtet, Weisheit und Torheit zu erkennen. Das war das Objekt seiner Forschung. Er wollte Weisheit erforschen, er wollte Dummheit erforschen. Mit anderen Worten, er hat Weisheit um der Weisheit willen vermehrt. Er hat Wissenschaft um der Wissenschaft willen betrieben. Doch wenn du Weisheit, Wissen und Erkenntnis vergrößerst, ohne den einzubeziehen, der dir das gegeben hat, dann ist es ein Haschen nach Wind. Gott selbst, Geschwister, hört mir gut zu, Gott selbst wird dafür sorgen, wenn du versuchst, Weisheit zu erlangen und Gott auszuklammern, dass du leer zurückbleibst. Denn Gott selbst sagt in 1. Korinther 1, die Verse 19 bis 20, denn es steht geschrieben, Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Gott macht jeden weisen Mann auf diese Welt, der Gott ausklammert, zu einem Toren. Er lässt nicht zu, jemandem Weisheit zu geben. Und diese Person missbraucht dieses gute Geschenk. Verherrlicht nicht Gott, sondern sucht darin Selbsterfüllung. Er bleibt leer zurück. Es ist ein Haschen nach Wind. Und so schließt Salomo diese Betrachtung in Vers 18 mit den Worten: Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruß, und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Das Wort Verdruß kann auch mit Kränkung, Reizung oder Zorn übersetzt werden. Das Wort Kummer wird an den meisten Stellen in der Bibel mit Schmerz übersetzt werden. Salomo kommt hier also zu dem Entschluss: Mein ganzes Wissen weckt in mir lediglich das Gefühl von Zorn und Unmut. Je mehr ich weiß, je mehr ich erkenne, je mehr ich studiere, umso mehr sehe ich das Krumme auf dieser Welt, das nicht gerade gemacht werden kann, das Fehlende auf dieser Welt, das nicht gefunden werden kann. Ich sehe die Torheit der Menschen, ich sehe die Dummheit der Menschen, die sich immer und immer und immer wiederholt. Und je mehr ich diese Dinge sehe und erkenne, umso mehr Kummer, umso mehr Schmerz, umso mehr Depressionen bekomme ich. Es wäre besser für mich, nichts erkannt zu haben. Das ist das Ergebnis der Reflexion von Salomo. Wenn wir also den Titel dieser Predigt anschauen und uns fragen, Bildung, ist es der Mühe wert, dann ist die Antwort von Salomo ernüchternd und erschreckend: Nein, es ist es nicht wert. Es ist es nicht wert. Doch Achtung! Will Salomo uns hier in diesem Text sagen, dass Wissenschaft, Bildung und Forschung schlecht sind und wir damit aufhören sollen? Sollen wir aufhören, in die Schule zu gehen? Sollen wir aufhören, uns Wissen anzueignen? Nein, ich glaube nicht, dass das die Aussage unseres Textes ist. Die Aussage des Textes ist es, dass jegliche Bildung und jegliche Wissenschaft unnötig sind, wenn Gott aus deinem Leben ausgeklammert ist. Du wirst keine Erfüllung darin finden. Stattdessen fordert uns die Schrift und derselbe Salomo an mehreren Stellen auf, dass wir nach Weisheit, dass wir nach Erkenntnis trachten sollen. Er sagt in Sprüche 4, Vers 5 zum Beispiel: Erwirb Weisheit, erwirb Verstand, vergiss nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Es ist eine klare Aufforderung von Salomo an dich und mich, dass wir Weisheit erlangen sollen, dass wir Verstand erlangen sollen. Es ist eine klare Aufforderung. Oder in Sprüche 3, Vers 13 werden wir sogar glückselig genannt, wenn wir Weisheit erwerben. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, und der Mensch, der Verständnis erlangt hat. Hört sich ein bisschen anders an, wie das, was Salomo und Prediger sagt, oder? Oder in Sprüche 16, Vers 16 wird sogar gesagt: Weisheit erwerben, wie viel besser ist es als feines Gold, und Verstand erwerben, wie viel vorzüglicher als Silber. Also Salomo sagt an einer anderen Stelle: Du bist wirklich glücklich. Du wirst glücklich, wenn du weise wirst. Und diese Weisheit ist kostbarer als Gold oder irgendetwas anderes auf dieser Erde. Paulus betet sogar für die Gemeinden, dass sie mit aller Weisheit und mit Einsicht erfüllt sein sollen, Kolosser 1, Vers 9. Also wenn uns die Schrift auffordert, weise zu werden, und wenn wir dafür sogar beten sollen, weise zu werden, dann kann Salomo hier nicht sagen, Weisheit erwerben ist schlecht. Im Gegenteil, Weisheit, göttliche Weisheit, Nachforschungen zu betreiben, mit Gott im Blick, mit Gott im Zentrum, wird dich glücklich machen, weil du dann alle Vorgänge dieses Lebens, weil du den Menschen selber verstehen und nachvollziehen kannst. Du kannst verstehen, wieso es krumm ist in dieser Welt und dass es nur einen gibt, der das Krumme gerade machen kann, nämlich der Schöpfer des Lebens und der Welt. Und du kannst plötzlich sehen, das, was fehlt, ist gar nicht so wichtig, weil ich in Christus meinen Sinn und meine Erfüllung gefunden habe. Dieser Text will uns lehren, welche Perspektive wir auf Weisheit und auf Bildung haben sollen, damit wir diese gottgegebenen Gaben auch zu seiner Ehre einsetzen können. Und so möchte ich diese Predigt schließen, indem ich abschließend auf vier Dinge eingehe, vier Anwendungen, die uns lehren und zeigen sollen, dass Bildung wirklich der Mühe wert ist. Bildung ist der Mühe wert. wenn wir diese vier Dinge beherzigen. Erstens, mache dein Studium nicht zu einem Götzen. Mache dein Studium nicht zu einem Götzen. Ein Götze ist etwas, das den Platz von Gott in deinem Leben eingenommen hat. Etwas, das rechtmäßig Gott gehört, wird von etwas Irdischem, etwas Weltlichem ersetzt. Dein Studieren, deine Fortbildung, die Wissenschaft kann zu einem Götzen in deinem Leben werden. Das war das Problem von Salomo. Es war ein Götze für ihn. Er hat Gott ausgeklammert. Und diese Götzen, sie werden dich niemals zufriedenstellen. Er wird dich immer leer zurücklassen, wenn du dein Studiumobjekt zum Objekt deines Begehrens machst und nicht mehr Gott. Es wird ein Haschen nach Wind sein für dich. Du wirst nichts Bleibendes für deine Seele davon haben und am Ende frustriert zurückblicken müssen und sagen müssen, nein, es war kein Leben, das es sich gelohnt hat zu leben. Und so lass mich dich fragen, ist dein Studium, ist deine Fortbildung, ist deine Ausbildung, egal was du tust, ist es ein Götze, das du neben Gott gestellt hast? Gott sagt im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 30. Hast du deine Studien neben Gott gestellt? Und betest du diese Dinge an, neben Gott? Gibst du ihnen mehr Beachtung als Gott? Verehrst du sie mehr als Gott? Empfindest du ein größeres Verlangen, nach deinen Nachforschungen nachzugehen, als Gott zu erforschen? Wenn es um deine Bildung geht, bist du bereit, Zeit und Geld und Opfer auf dich zu nehmen, aber wenn es darum geht, Zeit für Gott zu haben oder für die Gemeinde, dann bist du nicht bereit, diese Opfer zu bringen. Verbringst du den Mittwochabend eher damit, deine persönlichen Nachforschungen zu betreiben, als zur Gebetsstunde zu kommen? Verbringst du den Tag des Herrn, der geheiligt ist für die Dinge des Herrn, damit deine Nachforschungen nachzugehen? Wenn dies der Fall ist, dann ist dein Studiumobjekt zu einem Götzen in deinem Leben geworden. Und dann solltest du dich warnen lassen, du wirst leer zurückbleiben wie Salomo und kehre heute um. Bekenne diese Dinge vor einem gnädigen und barmherzigen Gott und bitte ihn, dass er wieder den Platz in deinem Herzen einnimmt, den die Studien eingenommen haben. Und er wird dir gnädig sein und er wird dich waschen in dem Blut seines Sohnes. Also mach deine Studien nicht zu einem Götzen. Eine zweite Sache, die wir hier lernen wollen, gebrauche deinen Verstand zur Ehre Gottes. Gebrauche deinen Verstand zur Ehre Gottes. Wir haben gesehen, dass Salomo seine Weisheit und seinen Verstand von Gott bekommen hat. Es waren Gaben Gottes, die auch zur Ehre Gottes eingesetzt werden sollten. Dass du klar denken kannst, dass du einen Verstand bekommen hast, dass du in einer Schule warst, dass du dich bilden lassen konntest, dass du klar Dinge verstehen und analysieren und erkennen kannst, ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk hat Gott dir gegeben mit dem Ziel, damit du dieses Geschenk wiederum zu seiner Ehre gebrauchst. Denn die Schrift sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Römer 11, Vers 36. Alles ist von Gott. Alles ist für Gott und alles ist zu ihm hin. Auch dein Verstand. Wenn Gott dir die Fähigkeit und die Möglichkeit geschenkt hat zu studieren, dann sollte dein Studium so eingesetzt werden, dass Gott dadurch geehrt wird. Wisst ihr, einige große und bedeutende Wissenschaftler in der Geschichte waren Christen. Wir denken hier zum Beispiel an den Mathematiker und Physiker Blaise Pascal oder auch den Astronomen Galileo Galilei. Es waren Christen. Viele Christen waren wirklich Wissenschaftler, die uns geprägt haben. Sie haben ihr Verstand, sie haben ihre Wissenschaft zu Ehre Gottes eingesetzt. Tu das auch, egal was du studierst, egal worin du dich fortbildest, möge es so unbedeutend sein in deinen Augen. Gott gibt dir die Möglichkeit, Gott gibt dir die Fähigkeit und benutze es so, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Danke ihn und preise ihn für den Verstand, den er dir gegeben hat. Danke ihn und preise ihn für die Fortbildung, die du tun kannst und bitte ihn, dass das, was du lernst, auch wirklich für ihn einsetzen kannst und ihn verherrlichst. Nun eben, weil dein Verstand und dein Wissen von Gott gegeben ist und du es zu seiner Ehre einsetzen solltest, solltest du dich auch davor hüten, dich nicht deiner Weisheit zu rühmen. Und das ist der dritte Punkt, den wir lernen wollen. Rühme dich nicht deiner Weisheit. Es besteht eine große Gefahr darin, wenn man viel weiß und viel Wissen erlangt hat, sich über andere zu stellen. Du rühmst dich dessen, dass du viel weißt, und du stellst dich dadurch über andere, die nicht so viel wissen wie du. Doch dies sollte keine Einstellung von uns Christen sein. Gott verurteilt solch ein Rühmen, und er sagt in Jeremia 9, Vers 22, so spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt. Rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Hast du gehört? Egal wie viel du weißt, egal wie stark du bist intellektuell, egal wie reich du bist an Wissen, rühm dich dessen nicht. Denn alles, was du hast, hast du von Gott bekommen. Dich dieser Dinge zu rühmen, bedeutet, Gott zu verspotten und zu sagen, ich habe das mir selber angeeignet. Wir sollten wie Paulus sagen, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Ich weiß, was ich weiß, durch die Gnade Gottes. Und vielmehr sollten wir, wie Gott es hier auch sagt, ihn zu unserem Studienobjekt machen. Er sollte neben all unseren Forschungen, neben all unseren Fortbildungen, neben all unseren wissenschaftlichen Betreibungen, sollte er das Objekt sein, das wir studieren in der Tiefe und in der Breite. Und das ist der vierte und letzte Punkt, auf den ich eingehen will. Studiere den Geber und nicht die Gabe. Studiere den Geber, nicht die Gabe. Alles, was du tust, ist es gut, tu es, mach es. Voller Leidenschaft, voller Hingabe, wie Salomo auch. Aber vergiss nicht, dass das alles nur Gaben sind, die du erforschst. Und dass hinter diesen Gaben ein Geber steht, der so unermesslich und so unerforschlich und so unergründlich in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in seinem ganzen Wesen ist, dass du die Ewigkeit damit zubringen wirst, ihn zu erforschen und ihn zu erkennen. Sollten wir uns nicht jetzt schon auf dieser Erde daran machen, diesen Gott zu erforschen? Ist es nicht das, was Jesus selbst sagt? Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Darin besteht das ewige Leben. Also lasst uns von Salomo hier lernen, dass darin nicht Haschen nach Wind ist, dass darin keine Eitelkeit zu finden ist, den Geber zu studieren. Den Geber zu studieren. Je mehr wir ihn studieren, umso satter wird unsere Seele. Gleichzeitig umso hungriger wird die Seele, noch mehr von ihm zu haben. Und wir werden erfüllt, wir werden satt. Es wird Sinn geben in unserem Leben. Und unsere Hände werden gefüllt werden. Nicht mit Wind, sondern mit Erkenntnis, mit Weisheit, mit Gottesfurcht, für ihn zu leben. So lasst uns von Salomo lernen, von diesem alten Mann, nicht so töricht zu sein wie viele Wissenschaftler, Gott auszuklammern aus unserem Leben, sondern ihn einzubeziehen, auf das Bildung wirklich der Mühe wert ist. Amen.